Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Schnell kann man zum Außenseiter in einer Gesellschaft werden. Zwei Szenarien. Max hat vor ein paar Wochen eine neue Arbeitsstelle angenommen. Die Kollegen haben ihn seit einigen Tagen leider auf dem Kieker, seitdem er eine neue Frisur hat. Pia ist seit einem Jahr in ihrer Klasse der Außenseiter, weil sie keine coolen Klamotten tragen kann. Und wenn man mal die Außenseiterrolle hat, dann kommt man da nicht mehr so schnell raus. Was aus menschlicher Sicht auf der unteren Beziehungsebene laufen kann, zeigt sich auch auf der großen Ebene der Politik und der Religionen. Wir begehen heute den Israelsonntag. Heute denken wir daran, dass wir Christen ein besonderes Verhältnis zu den Juden haben. Ein wichtiger Fakt ist, Jesus, der Retter und Heiland, ist Jude. Er ist der Messias, der König von Israel. So hat er sich im Neuen Testament offenbart. Aber fangen wir ganz von vorne an. Wie kommt es, dass Israel eine Außenseiterrolle hat? Ich könnte natürlich hier viel über die Rolle Israels bzw. der Juden im 20. Jahrhundert in Europa und im Besonderen in Deutschland sprechen. Das wäre aber ein Teil einer Geschichtsstunde, aber nicht der Predigt. Das möchte ich aber heute nicht tun. Ich werde heute ganz besonders auf die Deutung Israels aus Sicht des Apostel Paulus eingehen. Denn diese Deutung ist maßgeblich für unseren christlichen Glauben auch noch heute. Denn daraus können wir unser Verhältnis heute zu den Juden und zu Israel ableiten. Paulus treibt nun die Frage um, wenn die Juden zu seiner Zeit Jesus als ihren Messias nicht angenommen haben, sind sie dann von Gott errettet oder nicht? Es scheint nicht so, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Und er denkt darüber nach, warum Gott mit seinem Volk so umgeht, wie er es tut. Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht in Römer 11, die Verse 25 bis 32. Ich lese aus der Basisbibel. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat, denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Völker Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch ein sein Erbarmen geschenkt. Genau so gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Soweit die Worte aus dem Römerbrief. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Diesen Satz haben wir gerade gehört. Der Apostel Paulus stellt fest, dass ein Teil des Volkes Israels verschlossen ist gegenüber der frohen Botschaft Jesu Christi. Denn sie haben Jesus Christus nicht als ihren Messias anerkannt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist doch in sein Eigentum gekommen. Er war doch der prophezeite Retter seines Volkes. Paulus wird in seiner Analyse noch krasser. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Feinde geworden. Wenn man diese einzelnen Passagen liest und aus dem Kontext reißt, wissen wir ja, wohin das führen kann. Denn die Botschaft des Paulus ist eine andere. Doch Paulus stellt ja auch fest, dass das Volk Israel das auserwählte Volk ist. Es ist das einzige Volk auf Erden, mit dem Gott einen Bund eingegangen ist. Das beginnt mit Abraham. Schließlich richtet Gott den Bund mit den Söhnen Jakobs auf. Es ist dieser Jakob, der den Namen Israel bekommt. Dann lesen wir vom Auszug aus Ägypten, vom Bundesschluss am Berg Sinai, wo das Volk die 10 Gebote empfängt. Haben wir gerade eben in der ersten Lesung gehört. Immer wieder betont Gott, dass er fest auf der Seite seines Volkes steht. Auch später in der Königszeit bestätigt Gott sein festes Verhältnis zu diesem einem Volk. Wir lesen im 1. Chronik 17. Und wer ist wie dein Volk Israel? Es ist das einzige Volk auf Erden, für das ein Gott sich auf den Weg gemacht hat. Du hast es freigekauft, sodass es dein Volk ist. Du hast dein Volk Israel für alle Zeit zu deinem Volk gemacht und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Im Alten Testament lesen wir davon, wie Gott sein Volk segnet, mit dem Geschenk des gelobten Landes, dem Schutz vor seinen Feinden, mit unerschöpflichem Reichtum unter König Salomo. In den Zeiten, wo sie Gott ihren Herrn vergessen, geht es ihnen schlecht, aber kehren sie zu ihrem Gott zurück, dann springt er für sie in die Bresche. Und dann kommt die Zeit Jesu. Jesus kommt in sein Eigentum, Jesus kommt als König für sein Volk, wird aber von seinem Volk nicht angenommen. Dabei geht es ihm stets um die persönliche Beziehung zu seinem auserwählten Volk. In Markus 3 kommt dies aus meiner Sicht gut zum Ausdruck. Jesus blickte sie, das sind die Schriftgelehrten, zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Sie kritisierten Jesus, weil er am Sabbat heilte. Nach den Schriftgelehrten war dies nicht erlaubt, aber Jesus wollte doch seinen Kindern, den Menschen, helfen und heilen. Über das Verhalten von vielen in seinem Volk wurde Jesus wirklich zornig und traurig. Und es scheint so, als würde Jesus sein Volk zurückstoßen und ein anderes erwählen. Da schreibt Paulus in unserem Predigttext auch, tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Es wirkt so, als würde Israel immer auf der falschen Seite stehen. Als würde Israel nie aus dieser Außenseiterrolle kommen. Im Alten Testament eher das hervorgehobene, privilegierte Volk. Im Neuen Testament nehmen sie den Messias nicht an. Beides hat zu Außenseiterrollen in der Weltgeschichte geführt. Das war auch mit viel Leiden verbunden. Man könnte jetzt fragen, hat Gott sein Volk verstoßen? Die Frage stellt Paulus. Und die Antwort von Paulus ist klar und deutlich. Auf gar keinen Fall. Er hat es nicht verstoßen. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. So lautet die Antwort des Paulus. Aber wieso kann er da so sicher sein? Gott, der Herr, gibt seinem Volk immer wieder starke Versprechen. Ein großes Versprechen an sein Volk gibt er in Jesaja 54, Vers 10. Dieser Vers war gerade im letzten Gottesdienst in Holzhausen ein großes Thema, weil wir hatten einen Täufling, der hat sich das bewusst diesen Vers ausgesucht aus Jesaja 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das Volk Israel war in einer ganz großen Krise. Das ist der Kontext von Jesaja 54. Die Zukunft war ungewiss, die Krise und die Probleme häuften sich und dieser Situation hat Gott für sein Volk Worte der Zuversicht, der Stärke und der Treue. Und ich finde, es sind die stärksten, die es eigentlich gibt, weil sie auch so bildlich, so reich sind. Da haben wir es und die Antwort auf Paulus' Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Und mit Jesaja 54 im Hinterkopf, nein, auf gar keinen Fall. Gott ist immer gnädig und barmherzig und der ist immer treu. Denn er hat es doch versprochen und er bricht niemals seine Versprechen. Natürlich, er müsste sich nicht an ein bestimmtes Volk binden. Er tut es aber mit ganz großen Versprechen. Und Gott ist der Gott der Wahrhaftigkeit. Es wird keine Lüge über seine Lippen kommen. Auch seinem Volk zeigt er sich immer wieder gnädig, weil er einen immerwährenden Bund mit Israel geschlossen hat. Und diese Beziehung ist so innig wie in einer Ehe. Natürlich kann auch heute die Frage des Paulus kommen, hat Gott sein Volk verstoßen? Und auch heute ist die Antwort, auf gar keinen Fall. Israel ist immer noch das auserwählte Volk. So wird sich auch jene Verheißung erfüllen. Vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Wer ist der Retter Israels? Wer ist es? Es ist Jesus allein. Er ist Jude, er ist der Messias. Das behaupte nicht ich, sondern Jesus selbst. Jesus bietet jedem, der zu ihm umkehrt, Gnade und Frieden. Da ist die Herkunft nicht entscheidend. Wie kann nun Paulus dieses Paradoxon, diesen Widerspruch auflösen? Israel nimmt Jesus als Messias nicht an und wird dennoch errettet durch Jesus. Paulus schreibt, tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis die Völker sich zu ihm vollzählig zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. Erst ganz am Schluss wird sich Israel Jesus zuwenden. Erst dadurch, dass das Volk Israel Jesus abgelehnt hat, also ungehorsam wurde gegenüber Gott, konnte sich Jesus auch den anderen Völkern zuwenden. So konnte Paulus dieses Paradoxon für sich innerlich lösen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, der Apostel Paulus, ein von Gott eingesetzter Diener, hätte es heute ziemlich schwer in unserer Kirche. Man würde Paulus' Worte in Richtung Judenmission interpretieren. Mit dieser Meinung ist man dann gebrandmarkt. Judenmission darf man als Christ heute nicht mehr vertreten, weil wir Christen uns in der Geschichte große Schuld auf uns geladen haben, wenn es um das Verhältnis zu den Juden geht. Ich drehe aber jetzt mal den Spieß um. Wann spricht Paulus hier von Judenmission? Das Volk Israel wird sich letztendlich dem Messias Jesus selbst zuwenden. Und das ist nicht meine Meinung. Es ist die Meinung von Paulus und letztendlich Gottes Wort. Wie diese Zuwendung aussehen wird, müssen wir Gott überlassen. Ein weiser Lehrer in meinem Studium meinte mal, also wenn ich mit einem Juden über meinen Glauben spreche, kann ich doch Jesus nicht ausblenden. Ich rede einfach davon, was ich mit Jesus erlebt habe. Ansonsten würde ich meinen Glauben und meinen Heiland verleugnen. Das kann ich nicht. Ich glaube, das ist ein weiser Umgang im religiösen Dialog mit Juden, denn Juden und Christen sind wie Geschwister. Auseinandergelebt und zum Teil zerstritten, aber sie bleiben Geschwister. Denn wir verehren den gleichen Gott, der uns zu seinen Kindern macht. Wir haben gesehen, das Volk Israel hatte früher, aber heute eine Außenseiterrolle. Das ist eine Beobachtung und keine Wertung. Doch als Christ frage ich, wie verhalte ich mich dazu? Paulus betont ja, der Retter kommt vom Zion, aus Israel. Das ist Jesus. Jesus wurde in das Volk Israel geboren, er war Jude. Außerdem bleiben die Versprechungen Gottes für sein Volk immer bestehen, wie er es auch in Jesaja 54, Vers 10 verspricht. Als Christen müssen wir heute in Deutschland wieder dafür eintreten, dass Juden ihren Glauben frei leben dürfen und ohne Angst auf die Straße gehen können. Und dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Ich verbinde es mit einem bestimmten Erlebnis. Im letzten Jahr, als wir in den Familienurlaub an die Nordsee fuhren, blieben wir eine Nacht in Münster. Münster ist eine schöne und sehenswerte Stadt. Wir waren gerade zur Mittagszeit in der Innenstadt, in der Nähe des Rathauses. Es kamen uns Demonstranten lautstark entgegen. Wir machten der Demonstration Platz. Anlass der Demo war das Protestieren gegen die Politik Israels. Grundsätzlich ist dies vollkommen in Ordnung, aber manche Parolen gingen aus meiner Sicht zu weit. Zudem war eine sehr aggressive Stimmung zu spüren. Palästina-Flaggen wurden geschwungen, auf Plakaten waren Worte zu lesen wie »From the river to the sea«, das heißt auf Deutsch »vom Fluss bis zum Meer«. Hierbei geht es um eine Forderung nach der Ausradierung des Staates Israels. Und ich hatte das Gefühl, wenn jetzt jemand eine Israel-Flagge zeigt, wird er wahrscheinlich angegriffen. Ich empfand die Situation und die Stimmung als aggressiv und bedrohlich. Diese Stimmung gegen den Staat Israel überträgt sich auch auf jüdische Mitbürger, die diese Aggression zu spüren bekommen. Gewalt gegen Juden und Antisemitismus ist immer zu verurteilen. Und wo stehen wir als Christen in Deutschland? Geht es um die Ausradierung des Staates Israels, ist für mich spätestens dann eine rote Linie überschritten. Das war damals für mich ein heftiges und eindrückliches Erlebnis, liebe Gemeinde. Und gerade am Israelsonntag müssen wir auch über diese aktuelle Lage in Deutschland reden und nachdenken. Und wir müssen uns als Christen fragen, wie ist unser Verhältnis zum Volk Israel? Natürlich dürfen Christen im Dialog auch Probleme des Staates Israels ansprechen oder auch das Vorgehen im Krieg gegen Gaza hinterfragen, aber wir dürfen nie die Israel die Existenz ihres Staates absprechen und niemals die Rufe »from the river to the sea«, »vom Fluss bis zum Meer« stillschweigend tolerieren. Denn dem Volk Israel ist dieses Land von Gott verheißen worden. Unsere Aufgabe als Christen ist es, auf Außenseiter zuzugehen, so wie es Jesus tat. Denn schauen wir ins Neue Testament, lesen wir häufig davon, dass Jesus auf Außenseiter seiner Gesellschaft zugegangen ist und ihnen seine Liebe und Barmherzigkeit gezeigt hat. Jeder, der sich Jesus zuwendet, egal woher er kommt, wird er diese Liebe, Barmherzigkeit und Befreiung erfahren. Liebe Gemeinde, ich sprach heute über die Außenseiterrolle Israels früher und heute. Ganz wichtig ist, was Paulus sagt. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Das Volk Israel bleibt das auserwählte Volk Gottes und am Ende der Zeiten wendet sich das Volk Israel seinem Messias zu. Durch Taufe und Glauben sind wir Teil von Jesus und Teil dieser Verheißungen. Wir Christen haben die Aufgabe, zum Volk Israel zu stehen. Denn erinnern wir uns daran, Jesus ist Jude. Er bringt den Juden das Heil und auch uns, den Völkern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Hevenu Shalom Alechem singen wir jetzt unter der Nummer 433. Ist jetzt keine Ausnahme, dass wir heute mal jüdisch singen. Wir haben jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, jüdische Elemente und die hebräische Sprache in der Liturgie. Zum Beispiel Halleluja ist auch hebräisch, heißt lobet den Herrn. Amen ist auch hebräisch. So ist das, das glaube ich, heißt das. Und heute singen wir mal das Lied 433, Hevenu Shalom Alechem. Und wir singen es so, dass wir die erste Strophe hebräisch singen, dann singen wir deutsch und dann singen wir wieder hebräisch.